Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Zu Gast ist heute Vormittag Professor Dr. Dr. Olga Polatos, Psychologin und Leiterin der Abteilung für klinische und Gesundheitspsychologie an der Universität in Ulm. Schönen guten Morgen, Frau Polatos. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Herr Ries auch. Schönen guten Morgen zurück.
Wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht's im Moment ganz gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Vermute also, mein Herzschlag ist jetzt gerade deutlicher spürbar, als das im Allgemeinen bei mir
Sie
der Fall ist.
Sie haben mir die nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte Sie jetzt ganz konkret nach Ihrem Puls fragen. Wo liegt der momentan?
Wahrscheinlich eher bei 80 als bei den 60, die er sonst so in der Ruhe hat.
Wenn Sie sagen wahrscheinlich, dann wissen Sie es nicht genau.
Ich denke, die wenigsten Menschen können tatsächlich ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel ihren Herzschlag so Schlag für Schlag spüren. Einige wenige, 10-15%, können dies im Allgemeinen sehr gut. Und ich vermute, wenn wir uns alle sehr anstrengen, sehr aufgeregt sind, so wie ich im Moment, dann steigt diese Fähigkeit tatsächlich an.
Würden Sie sich selbst als eine gute oder eher schlechte Herzwahrnehmerin bezeichnen?
Ich befinde mich im mittleren Fähigkeitsspektrum. Das habe ich sogar experimentell ertestet.
Wie kann man denn seinen Herzschlag spüren, hören, ohne dass man klassisch die Hand sich jetzt hier an den Hals oder an den Arm legt?
Ja, also anatomisch ist es so, Druckrezeptoren an den großen Gefäßen, die leiten diese Pulswelle, vor allem Veränderung dieser Pulswelle in Richtung Gehirn. Und das ist dann auch das Korrelat von dem, was wir bewusst wahrnehmen. Viele Personen berichten auch, dass gerade wenn sie sehr aufgeregt sind, der Pulsschlag so als Pulsieren in den Fingerspitzen oder am Hals ganz gut zu erfüllen ist.
Also ich spüre meinen Herzschlag meistens dann, ohne dass ich hinlange, wenn ich jetzt Sport gemacht habe und der Puls ziemlich nach oben getrieben worden ist. Und dann kann das natürlich ein eher ungutes Gefühl sein, wenn man spürt, dass das Herz rast.
Ja, andererseits würde ich sagen, haben Sie ja die Erfahrung gemacht, das tritt regelhaft auf, wenn Sie sich anstrengen. Sie haben es auch in der Hand in gewisser Weise. Sie können dann einfach langsamer machen oder sich kurz ausruhen. Dann verändert sich das auch. Ich denke, dieses Erleben von Kontrolle ist schon sehr wichtig dafür, dass wir sagen, das gehört dazu. Das ist ein Teil meiner Anstrengung und meiner Anspannung. Vielleicht bin ich auch besonders aufgeregt, verliebt sogar, kann auch etwas sehr Positives bedeuten.
Welchen Vorteil haben denn Menschen, die ihren Herzschlag ganz bewusst wahrnehmen können?
Ja, da gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen könnten, solche Personen fühlen Gefühle, Emotionen intensiver. Vielleicht haben sie auch einen Vorteil, was die Regulation solcher Gefühlszustände betrifft. Dadurch, dass ich einfach früher merke, irgendwas passiert mit mir, kann ich auch eine Strategie einsetzen, um mich herunterzuregulieren oder mich der Situation zu entziehen, wenn ich das zum Beispiel als unangenehm erlebe. Ich habe gewisse Vorteile, wenn es darum geht, vielleicht auch einzuschätzen, was passiert bei meinem Gegenüber. Das ist, da ist unser Körper eine ganz wichtige Informationsquelle.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Für die Psychologin und Medizinerin Olga Polatos, die untersucht hat, wie die Menschen ihren Körper, speziell den Herzschlag, wahrnehmen können. Zu welchem Ergebnis sind Sie bei Kindern gekommen? Sie haben, glaube ich, 1300 insgesamt untersucht bzw. getestet.
Also wir haben festgestellt, Kinder können das sehr wohl. Etwas schlechter, als wir das jetzt als Erwachsene können, wenn man jetzt so diese Kennwerte, die wir berechnet haben, heranzieht. Das war, denke ich, ein ganz wichtiger Befund zu sagen, ja, wir kommen mit dieser Fähigkeit in gewisser Weise auf die Welt. Es geht darum, einen Weg zu finden, dass wir das auch bei Kindern zuverlässig erheben können. Interessant war auch, dass sich in dieser großen Stichprobe, es waren ja über 1000 Kinder, gezeigt hat, Jungen können das tatsächlich etwas besser als Mädchen. Das wiederum passt auch zu den Befunden im Erwachsenenalter. Auch da sieht man, zumindest in älteren Untersuchungen, einen kleinen Vorteil bei den Männern.
Was glauben Sie, woher dieser Vorteil kommt? Ich finde das erstmal verblüffend. Es heißt ja immer, Mädchen bzw. Frauen seien sensibler, hätten eher die Fähigkeit, in ihren Körper reinzuhören.
Ja, das ist das, was uns auch oft begegnet, so als Vorstellung. Wenn man so die Idee hat, das Herz ist ein Muskel, den trainiere ich auch beispielsweise durch körperliche Aktivität, dann weiß man ja, Jungs bewegen sich im Schnitt etwas mehr als die Mädchen, auch in diesem Alter, es waren ja 6- bis 10-Jährige. Das kann also durchaus eine Rolle spielen. Unterschiede in der Körperstatur könnten eine Rolle spielen. Höhere Muskelmasse bei den Männern beispielsweise, im Schnitt ein etwas größeres Herz, wenn man jetzt sich die Masse alleine anschaut, auch den Brustkorb, wenn man sich sozusagen die Anatomie vor Augen hält, kann man sagen, ist verständlich, dass Männer da und auch bereits sehr junge, also im Kindesalter, dass da ein gewisser Vorteil herrscht.
Kann man sagen, generell Menschen, die sich körperlich betätigen, die Sport machen, hören die Signale ihres Körpers besser?
Ich denke, das ist generell so. Unterschiede sind jetzt nicht besonders groß, so im Durchschnitt gemessen. Auch da würde ich sagen, wenn man sich vorstellt, man kann das trainieren, man hat diese Augenblicke gerade beim Ausdauersport mit hoher Belastung, wo man eben sehr gut solche Signale hört, dann ist es auch nachvollziehbar, dass ich das auch in Ruhe, im Augenblick, wo ich dann eben nicht so angesprengt bin, doch etwas besser kann, als wenn ich das nicht tue.
Können Herzwahrnehmer besser mit dem Faktor Stress umgehen?
Also einige Befunde deuten darauf hin, dass es tatsächlich ein Vorteil sein könnte. Vielleicht, weil ich tatsächlich früher anfange, mich herunterzuregulieren. Ich kann mich an einer Situation, wo ich merke, irgendwas passiert mit mir körperlich, es ist unangenehm, früher entziehen. Ich kann eine größere Palette an Strategien anwenden. Ich werde vielleicht auch von so einer Situation nicht so überfahren, als wenn ich eben relativ weit weg bin von dem, was mit mir passiert.
Also eine dieser Strategien könnte ja zum Beispiel bei einem hohen Herzschlag sein, dass ich tief ein- und ausatme, autogenes Training mache. Das weiß man ja, dann kann man den Puls wieder niedriger gestalten. Aber man muss natürlich wissen, was dann zu tun ist. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber auch so, dass es nicht nur Nachteile haben kann, wenn man gut in sich hineinhört. Was machen zum Beispiel Menschen, die hypochondrisch veranlagt sind?
Ja, also da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Im Regelfall würde ich sagen, diese Signale bedeuten, dass wir uns bewegen, dass irgendwas mit uns los ist. Unser Herz muss schlagen. Wenn ich aber die Befürchtung habe, das könnte irgendwas Krankhaftes sein, das bedeutet irgendwie eine Gefahr, dann bewerte ich ja so ein Signal, was an und sich völlig normal ist, irgendwie als schwierig oder als negativ. Und das wiederum kann Angst erzeugen.
Bei Erregung geht der Puls hoch. Manchmal hat man auch den berühmten Kloß im Hals. Was passiert da genau?
Dass sich unsere Aufregung in einer Reihe von Symptomen zeigt, ist, glaube ich, ein bekanntes Phänomen. Ob das jetzt besonders schwitzige Hände sind, dieses Gefühl von Enge, das Sie jetzt mit dem Kloß im Hals beschrieben haben. Es kann auch irgendwie eine Spannung sein, die wir im Rücken oder im Nackenschmerz wahrnehmen. Und es ist nochmal wichtig zu sagen, das sind eine Reihe von Sensationen, Körpererregungen, die wir hier fühlen. Und ich denke, es ist auch völlig normal, dass wir sehr feinfühlig sind, was solche Veränderungen betrifft.
Was will der Kloß im Hals mir genau sagen?
Ja, das ist oftmals gar nicht so einfach zu entscheiden. Sind Sie jetzt aufgeregt? Ist es, weil Sie Ihr Gegenüber besonders schätzen? Ist das eine Situation, die irgendwie Angst bei Ihnen hervorrufen könnte? Auch das ist typisch für uns Menschen, dass wir nicht so einfach zu durchschauen sind. Wenn wir uns so über die Zeiten beobachten, denke ich, haben wir schon eine gewisse Einsicht, was es denn jetzt im Näheren bedeuten könnte.
Was sind denn noch solche typischen Signale, die durch die Psyche ausgelöst werden und sich dann im Körperlichen manifestieren?
Also ich denke, dieses Gefühl von Anspannung, sei es in den Fingerspitzen beispielsweise oder auch im Rücken, ist etwas, was die meisten von uns kennen. Auch dieses Gefühl, einen flauen Magen zu haben oder so wie einen Schlag in die Bauchgegend bekommen zu haben, wenn Sie jetzt gerade von einer Situation vielleicht auch völlig überfordert sind, kann ganz eine ganz gebräuchliche Wahrnehmung sein. Ich denke, wir können unabhängig davon sehr gut wahrnehmen, wenn wir atmen. Atmung wird oft verwendet in Techniken zur Entspannung beispielsweise als Anker für das, was mit uns los ist. Und auch das Schwitzen, das Rotwerden sind so Signale, die wir im Regelfall durchaus wahrnehmen können.
Jetzt gibt's aber auch Symptome, die nicht mal der Fachmann oder die Fachfrau gleich richtig deuten können. Rückenschmerzen, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen. Oder zum Beispiel auch Sodbrennen und Druck auf dem Magen. Das können durchaus Vorboten zum Beispiel eines Herzinfarktes sein. Was raten Sie in solchen Fällen, wenn man sowas spürt? Sollte man da auf jeden Fall gleich zum Arzt gehen oder ist das erstmal zu voreilig?
Also wichtig ist so, das Gesamtorchester dieser Veränderung im Blick zu haben. Ich denke, wenn wir uns gerade angestrengt haben oder wenn es für uns emotional zur Sache geht, ist es verständlich, dass wir mit dem Körper auch mitreagieren. Wenn so ein Missempfinden bleibt und wir das nicht richtig einordnen können, wenn das vielleicht auch so ein Maß übersteigt, das wir von uns gewohnt sind, dann denke ich, ist durchaus Vorsicht geboten. Und da würde ich vermuten, lieber einmal umsonst sozusagen die das als Notsignal werten. Auch da sind wir in der Lage, dann zu lernen und zu sagen, okay, das ist tatsächlich irgendwie mein Sodbrennen und hat keine besondere Bedeutung. Ich glaube, da geht es wirklich darum, so eine gewisse Einsicht in sich zu bekommen.
Das Sodbrennen klingt ja erstmal harmlos, aber ich habe von einem Fall gehört, wo jemand eben dieses Sodbrennen, diesen Druck verspürt hat, dann gedacht hat, oh hoppla, irgendwas läuft mit mir im Moment nicht gut, ich gehe da mal lieber zum Arzt, und die haben ihn dafür beglückwünscht für diese Entscheidung, denn er stand kurz vor einem Herzinfarkt oder hatte schon einen.
Ja, ich denke, da ist ganz wichtig zu sagen, wir haben auch eine gewisse Intuition für uns. Die kann uns das ein oder andere Mal auch in die Irre leiten. Die kann aber, wie in dem Fall, den Sie geschildert haben, auch ganz wichtig sein, zu sagen, okay, ich kenne mich ganz gut und das hier übersteigt das Niveau, was ich so im Allgemeinen gewohnt bin.
Womit genau befasst sich die Gesundheitspsychologie?
Die Gesundheitspsychologie untersucht Faktoren, die dazu beitragen, uns gesund zu behalten. Sie untersucht, inwieweit psychische Faktoren Krankheiten, deren Verarbeitung auch körperlicher Natur mit beeinflussen können. Sie hat als einen großen Schwerpunkt präventive Maßnahmen. Wie schaffen wir es also, Erkrankungen zu verhindern oder in ihrer Behinderung zumindest zu verbessern? Und sie schaut sich auch ganz wichtig an, was muss es für sozialpolitische Veränderungen geben, um eben Gesundheit als ein erstrebenswertes Gut für alle möglich zu machen.
Schauen wir uns doch mal das Zusammenspiel zwischen Kopf und Körper mal ein bisschen genauer an. Welcher Teil beeinflusst den anderen jeweils mehr?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde sagen, das ist eine Autobahn. Das geht sowohl vom Körper in Richtung Hirn, genauso wie es von Hirn in Richtung Körper geht. Und gerade die Richtung der Autobahn, die vom Körper in Richtung Kopf geht, ist eine, die eben lange Zeit nicht so untersucht wurde und die eine ganz spannende darstellt.
Also könnte man sagen, wer gut drauf ist, hat seltener körperliche Probleme, und wer körperliche Probleme hat, dem geht es psychisch auch nicht so gut.
Ja, ich denke, das sind ganz wichtige Befunde, die Sie so zusammengefasst haben, die wir immer wieder sehen. Es kann einfach unheimlich wichtig für das Allgemeinbefinden sein, sich auch körperlich zu betätigen, zu erfahren, da schaffe ich etwas. Ich kann mich durchaus als wirksam erleben. Ich kann einen gewissen Spaß erleben, auch wenn ich allgemein sonst eher traurig verstimmt bin. Und genauso ist es umgekehrt. Man sieht manchen Menschen einfach schon von der Körperhaltung an, es geht ihnen nicht gut. Das Allgemeinbefinden ist insgesamt schlecht, und das ist, denke ich, sehr wichtig, das beides als eine Autobahn tatsächlich zu betrachten.
Ich nehme an, wenn ich Sie nach den entscheidenden Faktoren für ein gesundes Leben frage, wir haben ja über Prävention auch schon gesprochen, dann kommen bestimmt die Klassiker, also gute Ernährung, viel Bewegung, kein Stress. Viele Menschen versuchen das zu beherzigen, werden aber trotzdem krank, kriegen zum Beispiel einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder Krebs. Welche Erklärung gibt es dann dafür?
Ich denke, wir sind keine Maschine. Wir können uns in gewisser Weise optimieren. Wir können bestimmte Risikofaktoren versuchen zu minimieren oder gar auszuschalten. Wir können versuchen, auch positive Energie zu tanken. Nichtsdestotrotz sind wir im Moment in unserer Haltbarkeit beschränkt. An irgendetwas erkranken wir. Ich denke, es ist sehr wichtig, für uns zu erleben, wenn ich bestimmte Dinge tue, die mir gut tun, wenn ich bestimmte Vorsorgeuntersuchungen wahrnehme, ist das ein Garant dafür, dass ich ein bestimmtes Risikoprofil ausschalten kann. Vieles hat mit Lebensstil zu tun, genug Bewegung, gesundes Essen, so wie Sie das gesagt haben, aber vielleicht auch tatsächlich nicht nur die Arbeit als alleinigen Inhalt setzen, auch soziale Beziehungen, eine gute Partnerschaft. Das sind, denke ich, so Marker, die dazu führen, dass unsere Gesundheit allgemein erhalten bleibt.
Wie entscheidend ist die genetische Vorbestimmung?
Auch da würden wir sagen, sind wir multikausal. Das spielt natürlich eine Rolle, vielleicht nicht in dem großen Ausmaß, wie wir das lange gesehen haben. Auch da gibt es ja auch ganz neue Befunde, die sagen, unsere Lebensumstände bestimmen vielleicht auch, was wir aus diesen Genen tatsächlich ablesen. Und ich denke, es ist ganz wichtig zu sagen, das ist etwas, was wir mitbekommen, aber viel liegt auch in unserer Hand.
Wie laut läuten bei Ihnen die Alarmglocken, wenn Sie sich den Körperumfang vieler Deutscher angucken?
Ja, seit Jahren sehen wir ähnliche Befunde, nicht nur deutschlandweit, europaweit, möchte ich sagen. Also wir legen im Schnitt im Gewicht zu. Das kann man an verschiedenen Maßzahlen ablesen. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, in anderen Bereichen gibt es durchaus sehr positive Befunde, was jetzt beispielsweise das Rauchen betrifft, auch so den Blick auf gesunde Ernährung. Und ich denke, es ist wichtig zu sagen, Was kann man in den Alltag einbauen, um diesem Trend entgegenzuwirken?
Gestern ist der neueste WHO-Bericht veröffentlicht worden mit zwei bemerkenswerten Ergebnissen. Zum einen, die Deutschen bzw. die Europäer insgesamt werden immer älter und auf der anderen Seite, wie eben schon erwähnt, immer dicker. Das passt erstmal nicht zusammen. Irgendwann mal wird das Pendel wahrscheinlich zurückschlagen.
Ist so ein bisschen die Befürchtung, die dahinter steckt, dass sozusagen unser Lebensstil irgendwann diesen positiven Einflussfaktoren, die wir sehen, dadurch, dass im Durchschnitt weniger geraucht wird beispielsweise, dass das Pendel dann wieder in die andere Richtung ausschlägt.
67% der Männer in Deutschland und 53% der Frauen sind zu schwer. Wann sind sie zu schwer? Welchen Wert nehmen sie da? Machen sie das auch für sich persönlich nach dem Body Mass Index, nach dem berühmten?
Ja, den kann man verwenden. Ist, denke ich, ein schnelles Maß, eines, das bekannte Probleme hat. Ich denke, andere würden jetzt eher auf die Fettverteilungsmuster gucken, zum Beispiel insbesondere das Bauchfett hier als ein wichtiges Kriterium, sich anzuschauen. Das macht durchaus Sinn. Ansonsten würde ich sagen, haben wir den Befund, dass man mit dem Body Mass Index typischerweise ab 25 oder 26 von Übergewicht spricht, ab etwa 30 oder 31 von Adipositas. Für Männer und Frauen etwas unterschiedliche Werte. Auch da wissen wir, gerade diejenigen, die eben durchaus sehr gut trainiert sind, viele Muskeln haben, schlagen hier schnell negativ in die Richtung aus, ohne dass man jetzt wiederum sagen könnte, das ist ein gesundheitlich gefährlicher Zustand.
Wie viel Prozent leiden an Adipositas, also an Fettleibigkeit hier bei uns in Deutschland?
Klassischerweise so 20% würde ich vermuten. Die Zahlen gehen ja, sind durchaus sehr unterschiedlich, wenn man jetzt die verschiedenen Altersgruppen anschaut. Auch die Anteile nehmen mit dem Alter im Regelfall zu. Ich denke, dass es da ganz wichtig ist zu sagen, wie kann man dem entgegenwirken? Das eine ist, auf die Ernährung zu achten. Das andere ist, tatsächlich Bewegung in den Alltag einzubauen. Auch da gibt es, finde ich, sehr positive Befunde, die sagen, in jedem Alter, jeder Schritt zählt. Also sich zu überlegen, wie kann ich in den Alltag Bewegung mit einbauen? Und wenn es nur das Benutzen der Treppe statt des Fahrstuhls in den zweiten Stock ist, weil auch da, denke ich, viel an Befunde der neuesten Zeit zeigen, jeder Schritt ist wichtig.
Also die beiden Hauptursachen natürlich, Sie haben sie eben schon genannt, für Dickleibigkeit bzw. auch für Übergewicht sind zum einen die schlechte Ernährung und zum anderen zu wenig Bewegung. Wie viel Veranlagung kann auch dabei sein? Es gibt ja Menschen, die sagen, ich muss die Speisekarte nur angucken und schon habe ich 2 Kilo drauf.
Auch das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Befund zu sagen. Wir haben einfach einen unterschiedlichen körperlichen Setup. Es ist einfach so, dass der Umsatz von manchen Personen deutlich höher ist als wiederum bei anderen. Und sich da auch mit einem gnädigen Blick zu betrachten und zu sagen, das ist so der Bereich, in dem ich mich immer schon eingependelt habe, das ist wichtig. Auch zu sagen, was kann ich trotzdem tun, um genug Bewegung mit einzubauen. Ich denke, es ist vielleicht auch gar nicht das ungesunde Essen, es ist manchmal das übermäßige Essen. Wir sehen einfach in einer Welt, wo überall Essen verfügbar ist, das ist schon anders, als es früher war. Auch Snacks fast jederzeit für wenig Geld. Auch da nochmal bewusst zu sagen, sich dafür Zeit zu nehmen und das zu einem Gegenstand mit Bewusstsein zu machen, ist wichtig.
Seit den 1980er Jahren hat sich die Zahl der übergewichtigen und adipösen Kinder bei uns in Deutschland verdreifacht. Bei den 7- bis 10-Jährigen ist mittlerweile fast jedes 5. Kind übergewichtig. Wie kriegen die ihre Pfunde wieder los?
Eine ganz wichtige Frage, denn wir wissen, das Gewicht, das wir uns in jungen Jahren sozusagen auf den Körper futtern, begleitet uns oft sehr lange. Ich denke, da ist es nochmal sehr wichtig zu betonen, was ist ein positives Gleichgewicht, das ich erreichen kann. Wie kann ich genug Bewegung in das Leben bringen? Was sind die Dinge, die Sie vielleicht auch als Familie gemeinsam aktiv unternehmen können? Also hier gehört auch eine Diskussion um den Medienkonsum hinein, denn wir wissen, Kinder, Jugendliche verbringen einfach deutlich mehr Zeit in ruhigen körperlichen Zustand, wenn man jetzt so die Zeit des Mediengebrauchs als körperlich ruhend bezeichnen möchte. Und da wäre es nochmal wichtig zu sagen, das ist natürlich Zeit, die fehlt für Aktivitäten draußen. Auch einer der wichtigen Gründe, warum solche Raten zunehmen. Insgesamt natürlich auch die Idee, dass Kinder oft begleitet zu Aktivitäten gebracht werden. Also hier zu sagen, was kann ein Kind tatsächlich auch in Eigenverantwortung erreichen? ist eine gute Möglichkeit, Aktivität mit einzubauen. Vereine, auch da wissen wir, das ist ganz wichtig, hier Vorbilder zu haben, um alltägliche Bewegungen mit einzubauen.
Das klingt in der Theorie alles natürlich ganz schlüssig, ist aber in der Praxis manchmal gar nicht so einfach umzusetzen. Was tun Sie konkret dafür, dass sich Kinder mehr bewegen und sich besser und gesünder ernähren?
Also beteiligt bin ich an einem Präventionsprojekt, gefördert von der Baden-Württemberg-Stiftung hier in Baden-Württemberg. Komm mit in das gesunde Boot. Da wird seit Jahren versucht, tatsächlich in der Grundschule starten, mehr Bewegung, mehr Aktivität in den Alltag von Kindern zu bringen. Das ist jetzt auch adaptiert worden für das Kindergartenalter. Auch hier die Idee, Freude an der Bewegung zu generieren, aufzuklären über Ernährung, gesüßte Getränke und dann natürlich auch nochmal zu sagen, was hat das mit Stress zu tun? Was sind auch so Dinge, die auch Kinder, Jugendliche, aber auch sehr kleine Kinder mit ihren Familien tun können, um vielleicht auch hier positiv für die Gesundheit zu wirken?
Und wie kommt diese Idee, dieses Projekt bei den Kindern und Jugendlichen an?
Das ist ganz wichtig, dass die Kinder das als selbstverantwortlich erleben. Sie haben ganz richtig gesagt, wir wissen oftmals in der Theorie sehr genau, was gut ist. Aber ich denke, es ist wichtig, dass auch Kinder auch in jungem Alter erleben, das kann durchaus Freude machen. Sie haben eine gewisse Wahlmöglichkeit beispielsweise, was für eine Art von Obst gefällt ihnen, dass sie auch als Elternteil vielleicht die Neugierde dazu wecken und eine gewisse Offenheit vermitteln und zu sagen, ich kann mir vorstellen, das und das könnte auch Spaß machen, aber du hast die Chance, die Möglichkeit, dir das auszusuchen.
Wir haben gesprochen darüber, dass die Deutschen immer dicker werden. Jetzt gibt's da Probleme hinterher, nicht nur im körperlichen Bereich, kennen wir ja alle, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, was alles folgen kann, sondern vor allem auch im psychischen Bereich. Welches sind das vor allem für Kinder?
Da ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, Kinder machen sehr früh die Erfahrung, dass sie eben im Vergleich zu anderen, die normalgewichtiger sind, sportlicher, im Nachteil sind. Das kann sich negativ auswirken, das kann dazu führen, dass sich solche Kinder als weniger wirksam erleben und das eben nicht nur bezogen auf ihren körperliche Umsetzung, sondern dass sich das auch generalisiert in andere Bereiche. Es kann sein, dass solche Kinder die Erfahrung machen, dass sie, wenn manche Dinge noch dazukommen, eher sozial ausgegrenzt werden, dass sie sich schwer tun, hier im sozialen Verbund auch positiv zu wirken, weil sie entsprechend stigmatisiert werden. Das kann dazu führen, dass solche Kinder mehr Ängste haben, eine höhere Rate an trauriger Verstimmtheit oder gar Depressionen.
Wie kann man da ansetzen, den Kindern in diesem Bereich zu helfen, wenn sie ein zu geringes Selbstwertgefühl haben und gemobbt werden?
Da auch tatsächlich immer die Empfehlung, sich Bereiche zu suchen, wo eben diese Kinder noch sehr gut funktionieren und diese dann entsprechend zu stärken. Nach dem Motto, stärken, stärken. Also dann tatsächlich versuchen zu sagen, wo kann ich mich denn selbst wirksam erleben? Was können das für körperliche Dinge sein, die ich durchaus auch ohne irgendeinen Nachteil im Vergleich zu anderen als positiv erleben kann? Wie kann ich diese spielerisch Unbeschwerte behalten? Insgesamt den Kindern ein gutes Selbstbewusstsein zu vermitteln, zu sagen, dieser körperliche Aspekt ist nur ein Teil von mir. Andere Dinge sind genauso wichtig. Ich muss mir deswegen nicht den Mund verbieten lassen. Ich werde auch akzeptiert für andere Seiten an mir, auch wenn ich die Erfahrung mache, es ist nicht einfach, in manchen Punkten eben nicht wie die Mehrheit zu sein.
Sie haben selbst 3 Kinder zu Hause bei sich. Wie bringen Sie denen bei, sich gut und gesund zu ernähren?
Das ist auch tatsächlich als Mutter nicht so einfach wie in der Theorie. Ich denke, wichtig ist es, gemeinsame Mahlzeiten zu zelebrieren. Ich denke, das sagt auch die Forschung immer, die Chance tatsächlich in solchen Frust- oder Stressessen zu geraten, ist geringer, wenn die Kinder in der Familie die Erfahrung machen, es gibt gemeinsame Mahlzeiten, man nimmt sich Zeit dafür, auch zu sagen, das ist etwas, was man tatsächlich zelebrieren kann, sich auch bewusst so ein Fenster zu nehmen und zu versuchen, mit Neugier auch Neues hier auf den Tisch zu bringen. Das ist, denke ich, nochmal sehr wichtig. Und dann auch zu sagen, was könnte denn etwas das Alter sein, wo ich auch selbstbestimmt entscheiden möchte, was möchte ich essen, was gibt es da für Dinge. Das muss jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgericht sein, wenn es das meines Sohnes ist, bin ich auch zufrieden.
Dürfen Smartphone und Fernsehen beim Essen mit dabei sein?
Meiner Meinung nach nein. Diese Momente, denke ich, sind tatsächlich da, um eher auf die weniger prominenten Sinne zu achten. Wie viel schmecke ich? Wann merke ich so ein erstes Gefühl von Sättigung? Wie viel Zeit braucht das? Und wenn ich abgelenkt bin, weil andere Dinge nebenbei passieren, ist die Chance einfach sehr hoch, dass solche Signale überspielt werden.
Professor Dr. Olga Polatos. Wo kommt der Name her?
Das ist griechischen Ursprungs. Meine Eltern kommen aus Griechenland. Wir sind hier geboren, meine ganze Familie. Und die meisten von uns sind auch hier weiterhin.
Also Polatos kommt aus dem Griechischen. Und Olga würde ich jetzt eher mal so Richtung Osten verfrachten. Das klingt sehr russisch.
Gibt es viele Olgas auch in Griechenland und überhaupt in Südeuropa.
Gut, wusste ich nicht. Also Sie sind geboren in Deutschland und hatten, bevor Sie nach Ulm kamen, in Potsdam einen Juniorlehrstuhl für Motivations- und Emotionspsychologie. Worum geht's da genau?
Ja, das ist ein ganz spannendes Forschungsgebiet. Die Emotionen sind gerade für diejenigen, die sich für Körperwahrnehmung interessieren, ein ganz spannendes Gebiet. Und natürlich gibt es eine enge Verbindung zwischen Motivation, auch da ist man mit dem Körper sehr dabei, Emotionen und wiederum vielen Dingen, die wir im Alltag brauchen, um eben erfolgreich unseren Alltag, unser Leben zu gestalten.
Das heißt, dieser Bereich beschäftigt sich mit den Fragen, warum tue ich bestimmte Dinge zielgerichtet und wie und wo entstehen Gefühle?
Das ist richtig. Und bei den Gefühlen wiederum schauen wir oder ich im Besonderen auch nochmal, wie sieht die Beteiligung des Körpers aus? Wie können durch bestimmte Interventionen beispielsweise, wenn man jetzt an verschiedene Entspannungstechniken denken, aber auch an Interventionen aus dem Achtsamkeitsbereich, wie können über diesen Zugang Körper durchaus positive Effekte auf das Gefühlsleben zum Beispiel erzielt werden, aber auch umgekehrt?
Jetzt kennen wir das ja alle aus dem täglichen Leben, dass es ganz unterschiedliche Typen von Menschen gibt. Die einen sind so eher kühl, rational, die anderen hoch emotional. Woher kommen diese Unterschiede?
Also bei Emotionen sieht man wie bei vielen Persönlichkeitsvariablen deutliche Unterschiede zwischen uns. Das ist ja auch die spannende Geschichte. Wir haben im Laufe unseres Lebens verschiedene Erfahrungen gemacht. In unseren Familien beispielsweise, was für ein Typ, wenn Sie das jetzt so beschreiben, sind jetzt meine Eltern, sind die Vorbilder, die ich habe. Das bestimmt auch in gewisser Weise mit, was ich so als Vorbild habe. Das kann ich versuchen zu imitieren. Ich kann mich aber auch bewusst abgrenzen. Ich denke, bei den Gefühlen gibt es einfach Menschen, die auch expressiver sind, die auch gelernt haben, mehr von sich zu zeigen, die das auch in anderen hervorrufen. Und es gibt eben wiederum andere, die ein bisschen mehr Zeit brauchen, sich dann auch eher auf Dinge, die sie so hinterfragen, verlassen wollen. Und das sind ganz unterschiedliche Temperamente.
Also habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Der Umstand, ob der eine jetzt eher ein ruhiger, zurückgenommener, klar analysierender ist, der dann rational an Geschichten rangeht und der andere eher ein Bauchmensch, das hat weniger was mit meinem Charakter zu tun, sondern eher damit, wie ich geprägt worden bin?
Es sind viele Lernerfahrungen, das würde ich schon so denken. Und weil Sie das so betonen, ich glaube, die wenigsten von uns sind entweder oder. In vielen wichtigen Entscheidungen neigen wir doch auch dazu, unsere Intuition mit hineinzubeziehen. Wiederum in anderen alltagsnahen gibt es durchaus diese Unterschiede, die Sie beschrieben haben. Ich persönlich denke, dass Gefühle und Denken eng miteinander verbunden sind und dass sie sich vielleicht gar nicht so prototypisch trennen lassen.
Kann man, um jetzt nochmal ganz kurz zu kommen auf die Ernährung, über den Kopf ganz genau steuern, wie viel und was ich esse? Kann man sich dazu trainieren, dass man sagt, okay, ich esse nur ein Stück Schokolade und dann warte ich erstmal ein bisschen ab, bevor ich die nächsten 5 in mich reinschiebe?
Ich glaube, über den Kopf tatsächlich so eine Zeit, eine Latenz mit hineinzubringen, zu sagen, ich warte jetzt erstmal, ich versuche das jetzt so zu ritualisieren und dann gucke ich mal, wie viel möchte ich überhaupt noch zu mir nehmen. Das kann man, glaube ich, schon trainieren. Wie gut Sie sich da disziplinieren können, ist nochmal eine andere Frage.
Jetzt können wir uns auf jeden Fall ein bisschen Schokolade gönnen. Die Sendung geht nämlich zu Ende. Das war SWR1, Leute, mit Olga Polatos. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Herr Ries, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Eins gehört.